Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Wunderwerk Darm, gut erklärt vom Institut für Mikroökologie, dem Spezialisten rund um das Thema Mikrobiom. Bei uns im Institut und auch hier im Podcast dreht sich alles um unseren Darm, unser Mikrobiom und um all das, was damit zusammenhängt. Dank unserer Experten sind wir immer auf dem neuesten Stand der Forschung und übertragen das Wissen dann direkt auf die Praxis. Ich bin Gloria, ich komme ursprünglich aus den Bereichen Pharmazie und klinische Ernährung und beschäftige mich schon seit Jahren mit unserem Darm und dem Mikrobiom. Schön, dass du mit dabei bist und zuhörst. Hallo, in der letzten Folge haben wir besprochen, wie unsere Verdauung funktioniert und in dieser Folge möchte ich darauf aufbauen, einmal erklären, was alles eben auch passieren kann, wenn es mal nicht so gut funktioniert, welche Beschwerden wir haben können oder welche Probleme es bei den einzelnen Stationen der Verdauung häufig gibt. Wenn du also die letzte Folge nicht gehört hast, dann macht es vielleicht Sinn, die zuerst anzuhören und dann hier nochmal zurückzuspringen. Genau wie in der letzten Folge auch, gehe ich auch heute wieder den Weg unserer Nahrung und fange damit auch im Mund an. Die häufigsten Probleme bei uns im Mund sind tatsächlich Aften, Zahnfleischentzündungen und Karies. Diese Aften sind kleine Entzündungen, die stark schmerzend sind. Und diese Aften können durch verschiedene Sachen entstehen. Einmal zum Beispiel durch verschiedene Nahrungsmittel, die eine Reaktion auslösen und dann gibt es diese kleinen Entzündungen. Kann aber auch ein Mangel an verschiedenen B-Vitaminen oder an Eisen sein. Es kann ein Histaminproblem sein, das heißt, wenn man eine Histaminunverträglichkeit hat, dann neigt man zu solcher Aftenbildung oder insgesamt auch ein angeschlagenes Immunsystem. Das kennt man, wenn man eben einmal eine Erkältung hatte oder eine Grippe hatte, dass man dann gerne auch mal Aften im Mund bekommt. Die zweite Problematik, mit der wir im Mund häufig zu tun haben, sind Zahnfleischentzündungen. Und Zahnfleischentzündungen kommen letztendlich von einer unzureichenden Zahnhygiene und dann auch einer Dysbiose der Mundflora. Die Mundflora oder eben die Mikrobiota im Mund ist wieder zusammengesetzt aus verschiedenen Bakterien. Und wenn wir hier eine Verschiebung haben zu ungünstigen Bakterien, dann kann eben schneller auch eine Zahnfleischentzündung entstehen, vor allem wenn wir unzureichende Zahnhygiene haben, wenn wir Zahnbelag haben oder wenn wir uns natürlich mechanische Verletzungen zuführen, dann entzündet sich das Zahnfleisch und das ist tatsächlich ziemlich problematisch, denn wenn wir das längerfristig haben oder häufiger haben, dann steigt auch unser Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil es hier direkte Verlinkungen gibt. Sehr spannendes Thema für sich, kann man auch noch sehr in die Tiefe gehen, aber ganz allgemein jetzt erstmal gesagt und so stehen gelassen, Zahnhygiene, ganz wichtig. Natürlich gibt es neben den Zahnfleischentzündungen ganz häufig auch noch Karies. Karies entsteht auch durch Bakterien unserer Mundflora, die wir typischerweise hier in unserer Gesellschaft durch unsere Ernährungsweise haben, die direkt den Zahn an sich angreifen, kennt ihr alle. Und Kariesbakterien werden wir auch nie ganz los und deswegen ist es auch hier super wichtig, dass wir für eine gute Mundhygiene sorgen. Und mit so einer guten Mundhygiene können wir sowohl Karies als auch Zahnfleischentzündungen entgegenwirken und dann muss das alles auch nicht sein. Die häufigsten Probleme im Magen sind dann zum einen mal das Sodbrennen und dann schlimmer noch die Magenschleimhautentzündung. Sodbrennen an sich ist das Gefühl, wenn die Magensäure aufsteigt in die Speiseröhre und dann so ein Brennen verursacht. Kennen wahrscheinlich auch die meisten. Das ist, wenn man das einmalig hat, nicht weiter dramatisch. Wenn man das aber häufiger hat, dann hat es häufig auch Ursachen, die abgeklärt werden sollten. Aber durch diese Salzsäure, die aufsteigt, wird auch die Speiseröhre, also das Gewebe der Speiseröhre, die Schleimhaut verletzt und kann dann bei langfristigen und immer wiederkehrenden Sodbrennen dort auch wirklich zu Schäden führen. Das heißt, einmalig jetzt nicht so das Ding, außer dass es unangenehm ist, häufiger auftreten, sollte man eben abklären lassen. Bei der Magenschleimhautentzündung ist es dann so, dass die Salzsäure den Magen direkt angreift und dort eine Entzündung auslöst. Und das kann durch ganz viele verschiedene Faktoren passieren. Medikamente können das begünstigen, Alkohol, Nikotin, auch wieder verschiedene Bakterien, verschiedene Viren und auch das so leidige Thema Stress ist hier ganz wichtig. Bei den Bakterien allen voran ist der Helicobacter pylori zu nennen. Das ist ein Bakterium, das im Magen sitzt tatsächlich, obwohl dort ja durch die Salzsäure ein eher bakterienunfreundliches Milieu herrscht. Aber dieser Helicobacter pylori, der schafft es, sich dort anzusiedeln und der hat verschiedene Schutzmechanismen. Und weil der sich dort dann so ansiedelt und seine Schutzmechanismen greifen, kann letztendlich auch wieder die Magenwand und das Magengewebe an sich verletzt werden. So eine Magenschleimhautentzündung ist problematisch, auch wieder dann, wenn sie häufiger auftritt, weil sie auch die Schleimhaut schädigt. Also die Magenschleimhaut an sich ist ja entzündet und verletzt. Und wenn das häufiger auftritt, kann es zu Geschwüren kommen, wodurch auch wieder Blutungen entstehen können. Und dann wird das Ganze wirklich gefährlich. Zum anderen ist es natürlich super unangenehm. Also auch wenn man das nur einmal hat, man möchte das nicht. Magenschleimhautentzündung ist wirklich etwas Unschönes. Ein weiteres Problem mit Magenschleimhautentzündungen, vor allem wenn sie häufiger auftreten, ist, dass der Intrinsic Factor betroffen sein kann. Der Intrinsic Factor ist das Transportprotein, das dafür sorgt, dass unser Vitamin B12 gut transportiert werden kann und im Dünndarm dann auch resorbiert werden kann. Wenn hier der Intrinsic Factor nicht mehr vorhanden ist, dann ist dieser Vitamin B12-Transport gestört, es kommt zum B12-Mangel und ein B12-Mangel kann wieder ganz, ganz doofe Folgen haben, bis hin zur Anämie und auch zu neurologischen Problemen. Möchten wir also auch nicht. Ein weiteres Problem, das wir häufig subjektiv mit dem Magen in Verbindung bringen, ist das typische Völlegefühl, die typischen Bauchschmerzen und auch die Blähungen. Die Blähungen befinden sich eher im Darm, aber dadurch, dass das alles dann diese Luft so einen Druck aufbaut und nach oben drückt, haben wir das Gefühl, wir haben auch weiter oben Probleme. Bauchschmerzen sind häufig auch nicht unbedingt im Magen lokalisiert. Das ist meistens ja etwas unspezifischer, aber auch das bringen wir persönlich halt ganz gerne mit dem Magen in Verbindung. Und zuletzt das Völlegefühl. Das Völlegefühl kann natürlich dadurch bedingt sein, dass wir einfach viel zu viel gegessen haben. Oder auch durch Blähungen und diesen Druck nach oben haben wir das Gefühl, wir kriegen da gar nicht so viel rein. Was aber auch sein kann beim Völlegefühl, ist das, was ich auch schon zu Beginn angesprochen habe, und zwar das unzureichende Kauen. Wenn wir zu wenig kauen, wird die Nahrung ja in größeren Bestandteilen geschluckt und der Magen muss das alles noch viel länger zerkleinern und zermalmen, bis es dann eine passende Größe hat. Dadurch verweilt die Nahrung länger im Magen, es kommt zum Völlegefühl, der Magen arbeitet viel stärker und das ist eben alles das, was dieses Völlegefühl und dieses Unwohlsein dann auslösen kann. Für die Funktion des Zwölffingerdarms ist es entscheidend, dass wir genug Enzyme haben, dass wir genug Gallensäuren produzieren, dass der pH-Wert stimmt, dass unsere Bauchspeicheldrüse gesund ist, unsere Leber gesund ist und so weiter. Das heißt, hier beginnt jetzt die Problematik deutlich umfangreicher zu werden. Wenn wir natürlich mit unseren Gallensäuren Problemen haben, haben wir letztendlich dann auch ein Problem in unserer Verdauung. Aber der Ursprung liegt nicht unbedingt im Darm an sich, sondern an diesen anhängenden Organen. Ein häufiges Problem, das wir aber direkt im Darm haben, sind Geschwüre. Es gibt das Magengeschwür, was ich gerade ja beim Magen schon angesprochen habe. Und solche Geschwüre gibt es eben auch häufiger im Zwölffingerdarm. Grund dafür ist zu viel Magensäure, die nicht abgepuffert wird. Oder auch hier wieder verschiedene Medikamente, die dazu beitragen, dass so ein Geschwür entstehen kann. Und auch hier haben wir wieder das Thema Stress. Menschen, die sehr anfällig sind, mit dem Magen oder dem Darm Probleme zu haben, da kann es schon sein, dass anhaltender Stress allein die Ursache ist, dass sich solche Geschwüre ausbilden. Im zweiten Teil des Dünndarms, im Jejunum, ist es vor allem wichtig, dass unsere Zotten sehr gut ausgeprägt sind und die Schleimhaut wirklich gut intakt ist, damit die Resorption der Nährstoffe stattfinden kann. Wenn wir jetzt in diesem Teil des Darms Entzündungen haben, dann gehen diese Zotten zurück und die Schleimhaut ist entzündet. Dadurch kann diese Resorption nicht gut vonstatten gehen und wir kriegen hier Probleme. Häufig hat man solche entzündeten Zotten bei chronischen Krankheiten, zum Beispiel beim Morbus Crohn, also eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Bei der Zöliakie, das ist eine Immunreaktion auf Gluten, wodurch dann Entzündungen im Darm entstehen. Ganz typisch für diese Erkrankungen ist dann dieser B12-Mangel. Unabhängig, ob der Intrinsic Factor vorhanden war oder nicht, kann auch jetzt in diesem Teil Problematik auftreten, dass B12 nicht gut resorbiert werden kann. Das liegt nicht an dem Intrinsic Factor in diesem Fall, sondern daran, dass die Darmschleimhaut entzündet ist und auch dann bekommen wir einen B12-Mangel. Im letzten Teil des Dünndarms, also dem Ileum, ist eine häufige Problematik das SIBO. Das ist eine bakterielle Dünndarmfehlbesiedelung. Denn wie ich vorhin schon angesprochen habe, ist es ja eigentlich normal, dass die Bakterien vor allem im Dickdarm sitzen und nicht im Dünndarm. Im Dickdarm ist das wunderbar, wenn wir da ganz viele Bakterien haben. Im Dünndarm wollen wir das aber nicht. Und zu viele Bakterien würden dann stören, weil wir hier dann eine Problematik bekommen durch Fäulnisprozesse, starke Blähungen und verschiedene andere Symptome, die einen ganz enormen Leidensdruck bei den Patienten auslösen. So eine Dünndarmfehlbesiedelung kann durch verschiedene Ursachen entstehen. Es kann einmal passieren, wenn der Darm sich nicht mehr richtig bewegt, also zu träge ist. Das nennt man Motilitätsstörungen. Kann aber auch sein, dass verschiedene antibakterielle Systeme im Dünndarm nicht mehr richtig funktionieren. Es kann sein, dass unsere Klappe zwischen Dickdarm und Dünndarm nicht gut abschließt und dann die Bakterien hochwandern. Wenn wir Divertikel haben, das sind so Ausstülpungen im Darm, dann können sich da eben auch Bakterien ansiedeln. Und dann wieder bei verschiedenen chronischen Erkrankungen, auch hier wieder ganz vorne voran, Morbus Crohn. Aber auch Diabetes würde unter Umständen so eine Dünndarmfehlbesiedelung fördern. Wenn wir jetzt wieder einen Schritt weitergehen in unserem Verdauungssystem, dann kommen wir schon zum Dickdarm. Hier sind die Probleme etwas unterschiedlicher. Es kann einmal den Darm selbst betreffen, es können Probleme der Darmbarriere entstehen und eine Dysbiose, also eine Dysbalance in der Mikrobiota, kann auch zu Problemen führen. Beim Darm selbst haben wir Erkrankungen zum Beispiel wie Divertikel, also diese Ausstülpungen der Darmwand, von denen ich gerade gesprochen habe. Aber auch Darmpolypen und Darmkrebs, wobei die Darmpolypen die Vorstufe von Darmkrebs sein können. Dann gibt es natürlich auch noch die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Das ist zum Beispiel Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Je nachdem, von welcher Krankheit man dann betroffen ist, kommt es zu sehr starken und schlimmen Entzündungen in verschiedenen Bereichen des Verdauungssystems. Bei Morbus Crohn können letztendlich alle Bereiche des Verdauungssystems betroffen sein. Bei der Colitis ulcerosa ist eben nur der Dickdarm betroffen. Beides ist aber häufig mit Operationen verbunden, weil die Entzündungen chronisch sind, dauernd anhalten und man die schlecht in den Griff bekommt oder man eben viele Medikamente geben muss. All diese Probleme, die ich gerade angesprochen habe, haben häufig etwas mit unserem Lebensstil zu tun. Sowohl die Divertikel als auch Darmkrebs als auch die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen können durch unseren Lebensstil ausgelöst oder zumindest auch verstärkt werden. Und deswegen ist hier auf unsere Ernährungsgewohnheiten, unsere Bewegungsgewohnheiten wirklich zu achten. Andere klassische Darmbeschwerden sind Blähungen, Durchfall, Verstopfung. Die kennt wahrscheinlich jeder von uns. Sind häufig super lästig, häufig zum Glück aber für die allgemeine Gesundheit gar nicht so dramatisch, was gut ist. Aber man möchte sie natürlich trotzdem vermeiden, denn vor allem wenn die längerfristig auftreten, dann bedeutet das für die Betroffenen doch einen immensen Leidensdruck. Bei der Verstopfung ist es so, dass der Weitertransport im Darm gestört ist. Das kann durch einen Flüssigkeitsmangel begünstigt werden. Da kann aber auch die Peristaltik an sich gestört sein, also die wellenförmigen Bewegungen des Darms, wenn da was nicht richtig funktioniert. Es kann sein, dass wir zu wenig Ballaststoffe gegessen haben oder uns zu wenig bewegen. Das komplette Gegenteil davon ist der wässrige Durchfall. Hier haben wir viel zu viel Wasser im Darm. Das wird im Zweifelsfall entweder extra eingespült oder nicht rückresorbiert. Dadurch haben wir keinen normalen Stuhl, sondern wässrigen Durchfall. Zu diesem wässrigen Durchfall kann es kommen, wenn wir Infektionen haben. Dann möchte der Darm so gut es geht alles ausscheiden und es funktioniert sehr gut, wenn das dünnflüssig ist und dann wird viel Wasser eingespült. Aber auch Entzündungen oder Hormonprobleme können da eine Ursache sein. Auch hier wieder bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen kommt es sehr häufig vor, weil die Entzündung hier wieder das Problem ist. Auch bei Tumoren gibt es das Symptom, dass wässrige Durchfälle auftreten. Aber es kann genauso gut auch hier wieder eine Dysbiose sein oder einfach sehr viel Stress, den wir haben. Bei Blähungen handelt es sich typischerweise um eine zu starke Gasbildung im Darm, die nicht abgehen kann. Normalerweise ist es so, dass Gase, die im Darm gebildet werden, natürlicherweise auch von unseren Darmbakterien eben bei der Verstoffwechselung, dass die über unseren Darm ins Blut mit aufgenommen werden und zum Großteil abgeatmet werden und nur ein Teil dieser Gase geht durch Winde ab. Das kann auch mal nicht funktionieren und dann haben wir diesen typischen Blähbauch. So entstehen diese sehr unangenehmen und zum Teil auch schmerzhaften Blähungen. Blähungen entstehen häufig auch durch zu schnelles und hastiges Essen. Das heißt, auch hier wieder ganz wichtig, gut zu kauen, denn wenn wir nicht genug gekaut haben, sind die Nahrungsbestandteile zu groß, die Verdauung kann nicht so gut funktionieren und im Dickdarm bekommen wir dann Probleme durch Fäulnisprozesse und Blähungen entstehen. Natürlich gibt es auch bestimmte Lebensmittel, die an sich eher blähend wirken durch ihre Inhaltsstoffe, durch ihre Zusammensetzung. Häufig hängt sowas auch zusammen mit einer Unverträglichkeit, also dass wir bestimmte Nahrungsbestandteile und Nahrungsmittel überhaupt nicht gut verarbeiten können. Zum Beispiel Gluten, Sorbitol, Histamin, Fructose, Laktose und so weiter. Das ist meistens auch eins der Hauptprobleme dann, diese starken Blähungen. Und natürlich kann es auch sein, dass wir wieder eine Dysbiose im Darm haben, weil der einfach wieder zu viele Gase gebildet werden, die sich dann in vermehrten Winden äußern oder dann zu einem Blähbauch führen. Das Gleiche gilt auch wieder für Stress. Menschen, die sehr viel Stress haben, können auch dazu neigen, einen Blähbauch zu bekommen, weil das System das dann nicht mehr leisten kann, Dinge gut zu verstoffwechseln. Die Verdauung funktioniert nicht richtig und durch diese Störungen in der Verdauung kann es wieder sein, dass es zu Fäulnisprozessen kommt und zu Blähungen. Zu Stress ist ganz allgemein zu sagen, dass unser gesamtes Verdauungssystem eher runtergefahren wird, wenn unser Körper Stress empfindet. Stress ist bei uns immer verbunden mit einer Ausschüttung von Hormonen wie zum Beispiel Cortisol, in kurzen Situationen natürlich auch sowas wie Adrenalin. Und wenn diese Stresshormone ausgeschüttet werden, dann ist das für unseren Körper ja ein Signal, okay, ich muss mich jetzt konzentrieren und fokussieren auf eine bestimmte Sache, hier ist irgendwas Gefährliches. Das stammt noch aus der Steinzeit, Thema Säbelzahntiger, hast du bestimmt auch schon häufiger gehört. Und damit wir uns eben so gut fokussieren und konzentrieren können, weil das für unseren Körper gegebenenfalls ja eine lebensbedrohliche Situation ist, fahren alle nicht so wichtigen Funktionen herunter. Denn in so einer Akutsituation kann es sich unser Körper jetzt nicht leisten, alle Kraft in den Verdauungsvorgang zu geben, sondern dann wird hier eingespart und die Energie und die Kapazitäten, die unser Körper hat, werden alle in Flucht oder Kampf und so weiter gesteckt. Und dadurch, dass unser Verdauungssystem dann so ein bisschen runterfährt, kann aber eben das ganze System auch nicht richtig arbeiten. Die Kapazitäten liegen ja jetzt woanders. Und dann kommt eben dieses ganze System ins Stocken und wir bekommen auch typischerweise Blähungen. Aber wenn wir das häufig haben und wir sind diesem chronischen Stress ausgesetzt, dann wird unser Verdauungssystem ja immer etwas benachteiligt. Und das kann dann, wenn das lang anhält, auch chronische Krankheiten begünstigen und sich nicht nur in Anführungsstrichen harmlosen Blähungen äußern. Das letzte Problem, das ich heute noch ansprechen möchte im Darm, ist der typische Reizdarm. Bei Reizdarm wussten wir jahrelang nicht so richtig, was da im Darm vor sich geht, was das Problem ist. Das war häufig eben dann auch eine Ausschlussdiagnose. Die durfte auch nur gestellt werden, wenn alle anderen schwerwiegenden Erkrankungen ausgeschlossen wurden. Dann konnte man die Diagnose Reizdarm stellen. Das bedeutete aber auch, dass man nicht so genau wusste, was ist bei diesen Menschen jetzt überhaupt das Problem. Also bei Reizdarm war nicht wirklich was dahinter gestanden. Heute weiß man, dass bei Reizdarm eine Störung der Kommunikation zwischen Darm und Gehirn vorliegt. Dahinter stecken sehr komplexe Mechanismen und wir sind auch immer noch nicht am Ende der Forschung angelangt. Also Reizdarm ist immer noch ein ganz aktuelles Thema. Was mir aber zum jetzigen Zeitpunkt ganz wichtig ist, dir mitzugeben, ist, dass Reizdarm keine Einbildung ist. Wenn du davon betroffen bist, dann weißt du, dass das einen sehr starken Leidensdruck macht. Und wenn jemand anders in deiner Umgebung davon betroffen ist, dann ist es für dich ganz wichtig zu wissen, derjenige simuliert nicht, es ist keine Einbildung, er hat wirklich Probleme, aber es ist eben noch nicht ganz 100% ausgeklügelt, was da jetzt dahinter steckt. Weil das Ganze aber so spannend ist, werde ich da auf jeden Fall nochmal separat dazu sprechen. Bei den ganzen Problemen, die ich jetzt hier zuletzt angesprochen habe, möchte ich nochmal ganz allgemein sagen, dass es nicht immer irgendwas Schwerwiegendes sein muss. Manchmal ist es einfach nur der Kaffee, der uns nicht gut bekommt, den wir aber so sehr lieben. Manchmal haben wir einfach nur zu wenig getrunken oder wir haben uns zu wenig bewegt oder wir hatten eben einen stressigen Tag. Wenn die Probleme aber häufiger auftreten und einen großen Leidensdruck verursachen, dann kann es schon sein und ist leider auch oft so, dass ein tiefer liegendes Problem dahinter steckt. Das kann ein Reizdarm sein, das kann sein, dass man ein Leaky Gut hat. Es gibt verschiedene Intoleranzen, die man vielleicht nicht berücksichtigt, weil man sie gar nicht kennt. Der ganz allgemeine Lebensstil, also Essgewohnheiten, Bewegungsgewohnheiten, Alkoholkonsum und so weiter, können auf lange Sicht wirkliche Probleme darstellen. Auch verschiedene Medikamente, die man längerfristig einnehmen muss, können zum Problem werden. Natürlich haben die Medikamente in den meisten Fällen und hoffentlich auch einen Grund, warum die eingenommen werden und damit ja auch eine Berechtigung. Aber man muss auch wissen, dass viele Medikamente Nebenwirkungen haben, die sich dann wieder in anderen chronischen Folgen auswirken können. Da muss man sich einfach bewusst darüber sein und dann kann man vielleicht auch schauen, ob es nicht alternative Möglichkeiten gibt, dem Problem Herr zu werden, ohne vielleicht diese Medikamente oder in dieser Dosis einnehmen zu müssen. Stichwort Lebensstil. So, und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Schön, dass du bis hierher zugehört hast und dabei geblieben bist. Einige der hier angesprochenen Probleme werde ich noch in anderen Folgen thematisieren. Das sollte hier wirklich heute nur so ein ganz grober Einblick sein, was bei unserem Verdauungssystem passiert und was dann eben auch mal schief gehen kann. Wie immer gilt natürlich, dass dieser Podcast nur der allgemeinen Information dient und keine medizinische Beratung ersetzt. Wenn du diesen Podcast also hörst, weil du selbst betroffen bist und speziellere Fragen hast zu deiner Gesundheit oder Beschwerden hast, dann wende dich bitte immer auch an Fachpersonal und nutze diesen Podcast nur, um dich in diesem Thema weiterzubilden. Bevor du jetzt aber zur nächsten Folge springst, würde ich mich total freuen, wenn du mir auch heute schon eine Bewertung auf Spotify oder auf iTunes hinterlässt. Und wenn du sonst noch mehr wissen möchtest, dann kann ich dir auch sehr unseren YouTube-Kanal empfehlen, auf dem du kürzere und längere Videos zu den einzelnen Themen findest und auch da viele Informationen rund um die Themen Darmgesundheit, Mikrobiota und so weiter bekommst. Natürlich freue ich mich auch, wenn du uns auf Instagram folgst und alle Links dazu stelle ich natürlich in die Shownotes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.